SRF 3.
Die OSZE will, dass die Konfliktparteien in der Ukraine noch diese Woche zusammensitzen.
Es ist jetzt sehr wichtig, dass keine Provokationen mehr kommen.
In Nigeria verlangt Boko Haram ein Tauschgeschäft, die entführten Mädchen gegen inhaftierte Islamisten.
Vielleicht müsste man sich auf so einen Deal einlassen, einfach um diese Mädchen zu retten.
In Deutschland wollen die Stromkonzerne ihre AKWs dem Staat abgeben und so ihre Sorgen um die Stilllegung loswerden.
Das wussten sie seit 40 Jahren, dass dieser Tag kommen würde.
Das Wetter am Abend und Morgen wechselhaft windig und teilweise nass. Ab 1100 Meter schneit es. Info 3 am Mikrofon sind Andi Lüscher und mit den Nachrichten Thomas Fuchs.
Die Europäische Union hat im Zusammenhang mit der Krise in der Ukraine weitere Sanktionen verhängt. 13 weitere Personen aus Russland und der Ostukraine dürfen nicht mehr in die EU einreisen und ihre Konten werden gesperrt. Zudem werden die Vermögen von 2 Unternehmen auf der Halbinsel Krim eingefroren. Bei einem Treffen der Außenminister in Brüssel sprach sich die EU weiterhin für eine diplomatische Lösung des Konflikts aus. In Nigeria hat die islamistische Terrorgruppe Boko Haram ein Video veröffentlicht, das einen Teil der entführten Mädchen zeigen soll. Der Führer von Boko Haram stellt dabei auch Forderungen. Die Mädchen würden nur freigelassen, wenn im Gegenzug alle in Nigeria inhaftierten Islamisten freikämen. Der nigerianische Innenminister lehnte einen Austausch umgehend ab. Es sei nicht an Boko Haram, Bedingungen zu stellen, sagte das nigerianische Regierungsmitglied der französischen Nachrichtenagentur AFP. Die Türkei muss der Republik Zypern 90 Millionen Euro Entschädigung zahlen für die Folgen der Besetzung Nordzyperns vor fast 40 Jahren. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg entschieden. Im Juli 1974 hatte die Türkei den nördlichen Teil von Zypern besetzt. Seither ist die Insel in 2 Staaten geteilt. Bei der Teilung verschwanden etwa 1500 griechische Zyperer. Mehr als 200.000 Personen wurden umgesiedelt. Zudem wurden Griechen benachteiligt, die im Norden geblieben waren. Im Mittelmeer ist erneut ein Boot mit Flüchtlingen gesunken. Beim Unglück südlich der italienischen Insel Lampedusa starben gemäß italienischen Medien mindestens 15 Menschen. Rund 240 Migranten wurden offenbar gerettet. Wie viele Menschen noch vermisst werden, ist nicht klar. Italienische Medien berichten, auf dem Boot hätten sich bis zu 400 Flüchtlinge befunden. Wegen Alkoholkonsums starben 2012 weltweit mehr als 3 Millionen Menschen. Das meldet die Weltgesundheitsorganisation WHO. Durch Alkoholkonsum steige das Risiko für verschiedene Krankheiten. Zudem komme es bei übermäßigem Alkoholkonsum vermehrt zu Gewalttaten. Die Staaten müssten mehr unternehmen, fordert die WHO, um die Bevölkerung vor den negativen Folgen des Alkohols zu schützen. Arme Menschen seien am stärksten betroffen. Analysen zeigen, dass in Südostasien immer mehr Alkohol getrunken wird. In Europa, Afrika und Amerika blieb der Alkoholkonsum auf hohem Niveau stabil. Der Schweizer Nationalstürmer Josip Trmitsch bleibt in der deutschen Bundesliga. Er wechselt von Absteiger Nürnberg zum Spitzenklub Bayer Leverkusen. Trmitsch unterschrieb bei Leverkusen einen Vertrag bis Sommer 2019. Trmitsch war in der abgelaufenen Saison der drittbeste Torschütze in der Bundesliga. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.540 Punkten plus 0,3%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,6%. Der Euro wird zu 1.22.11 gehandelt und der Dollar zu 88,77
Rappen. Info 3 Abend.
Die EU-Außenminister haben über die Krise in der Ukraine beraten und weitere Sanktionen beschlossen. Auch Didier Burkhalter in seiner Rolle als OSZE-Chef nahm an der Sitzung teil, er, der derzeit vor Sanktionen abrät und auf Dialog setzt. Aus Brüssel, EU-Korrespondent Urs Bruderer.
Das Gespräch der EU-Außenminister mit OSZE-Chef Burkhalter dauerte eine Stunde länger als vorgesehen. Burkhalter war danach zufrieden.
Ja, also das war sehr konstruktiv, eine gute Sitzung mit sehr vielen konkreten Stellungnahmen von vielen der EU-Mitglieder.
Die OSZE möchte jetzt möglichst schnell einen nationalen Dialog starten in der Ukraine und möglichst alle Gruppierungen im ganzen Land einbinden. Schon morgen, so Burkhalter, könnte ein erstes Gespräch an einem runden Tisch in Kiew stattfinden. Über Umstände und Teilnehmer werde derzeit noch diskutiert.
Very important is to start as soon as possible.
Es ist sehr wichtig, jetzt damit anzufangen. Doch die OSZE kann dabei nur helfen. Der Impuls muss von der Ukraine ausgehen. Es ist ihr nationaler Dialog.
It is the national dialogue of Ukraine, not the national dialogue of somebody else.
Auf Russlands Rolle angesprochen, sprach Burkhalter von einer Offenheit für einen Dialog.
We have seen in Moscow an openness. For a dialogue.
Kurzfristig wolle Moskau jetzt aber Zeichen dafür setzen, dass auch die Menschen in der Ostukraine, die diese Krise anders sehen, in den nationalen Dialog eingebunden würden. Und Russlands Reaktion auf das gestrige Referendum bietet seines Erachtens Spielraum.
It is spoken about respect, not recognition.
Moskau respektiert das Ergebnis dieses Referendums. Es anerkennt es nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben auch darüber gesprochen mit den EU-Ministern, um den Dialog zwischen der EU und Russland zu verstärken. Über Sanktionen habe er nicht gesprochen, sagte Burkhalter nach der Sitzung und fuhr fort.
Es ne nous paraît pas qu'il est nécessaire de faire quoi que ce soit qui puisse être
Es scheint uns nicht notwendig, irgendetwas zu tun, was von der einen oder anderen Seite als Provokation verstanden werden könnte, auch wenn es gar keine ist. So etwas hat ganz sicher nicht Priorität derzeit. Die EU-Minister sahen das anders. Sie haben heute gegen 13 weitere Personen Sanktionen verhängt und auch gegen 2 von Russland verstaatlichte Unternehmen auf der Krim. Bezüglich wirklich harter Wirtschaftssanktionen, die sowohl Russland wie auch vielen EU-Staaten wehtun würden, blieben die EU-Minister aber weiterhin vage. Weitere Schritte könnten genommen werden, so lautet die heutige Sprachregelung, und man werde in diesem Zusammenhang das Verhalten aller Akteure rund um die für den 25. Mai geplante Präsidentschaftswahl in der Ukraine berücksichtigen.
Info 3 Abend.
Genau 4 Wochen ist es her, als die Islamistengruppe Boko Haram im Norden Nigerias mehr als 200 Schulmädchen entführt hatte. Nun ist ein Video aufgetaucht, in dem ein Teil der Mädchen zu sehen sein soll und der Anführer von Boko Haram sagt, die Mädchen könnten freikommen, allerdings nur unter der Bedingung, dass alle in Nigeria inhaftierten Islamisten freigelassen würden. Geht die nigerianische Regierung auf diese Forderungen ein? Das fragte mein Kollege Samuel Wies, Katrin Gensler. Sie ist freie Journalistin in Nigeria.
Das können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Ende der vergangenen Woche hat es darüber bereits Spekulationen gegeben. Die hat der Sprecher des Präsidenten aber vehement dementiert und gesagt, wir verhandeln hier nicht mit Boko Haram. Allerdings gibt es in Nigeria sehr viele Beobachter, die auch schon vor 2 Wochen gesagt haben, vielleicht müsste man sich auf so einen Deal einlassen, einfach um diese Mädchen zu retten. Die Gefahr besteht nämlich, wenn es zu einem Militäreinsatz kommen würde, dass die Mädchen dabei zu Schaden kommen können. Daher wäre eine Verhandlung für die Schülerinnen möglicherweise der sichere Weg.
Die Ankündigung, die Mädchen zu verkaufen, hat weltweit ein enormes, ja ein schockiertes Echo ausgelöst. Ist also anzunehmen, dass Boko Haram hier einfach ein möglichst großes Medienecho provozieren wollte, um jetzt die wahren Forderungen zu formulieren mit dieser Freilassung der inhaftierten Islamisten?
Auf jeden Fall. Das war von Seiten Boko Harams eine hervorragende Propaganda. Diese Gruppe sucht sehr stark nach internationaler Aufmerksamkeit. Das haben wir auch in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt, wenn es Angriffe auf Kirchen gegeben hat. Im Westen ist es häufig so gedeutet worden, dass die Gruppe primär Christen vertreiben will und Christen jagen will. Ziel war es aber, gerade im Westen auch Aufmerksamkeit zu bekommen, was mit Anschlägen auf Kirchen sehr, sehr gut gelungen ist. Jetzt hat sie es natürlich erneut geschafft, ein großes Medienecho zu bekommen. Allerdings hat sie es auch geschafft, die nigerianische Regierung sehr, sehr stark unter Druck zu setzen. Die muss nämlich jetzt handeln und sie wird jetzt mittlerweile auch von der Welt beobachtet und im Ausland wird einfach geguckt, wie Nigeria nun auf diese Forderungen reagiert.
Und verstehe ich Sie richtig, also in Nigeria selbst ist nicht nur einzig eine Wut auf Boko Haram vorhanden, sondern auch eine Wut gegen die Regierung, weil die nichts unternimmt bzw. nichts unternehmen kann.
Ja, diese Mädchen wird seit mittlerweile 4 Wochen entführt. Man weiß nach wie vor nicht genau, wo sie sind. Es hat sehr viele Gerüchte gerade in den ersten Tagen nach dieser Entführung gegeben. Und es hat auch sehr viele Falschinformationen von Seiten der Regierung gegeben. Hier gibt es täglich Proteste und die Menschen sagen einfach, wir wollen jetzt endlich, dass die Regierung handelt, dass sie etwas tut und dass sie uns diese Mädchen zurückbringt. Mit welcher Taktik? Das ist vielen Menschen egal. Sie sorgen sich einfach um diese verschwundenen Kinder und haben dadurch eine sehr große Wut auf die Regierung entwickelt.
Katrin Gensler, freie Journalistin in Nigeria.
Info 3 Abend.
Der Plan gibt in Deutschland viel zu reden. Die drei großen Energiekonzerne RWE, EnBW und E.ON wollen ihre Atomkraftwerke dem Staat übergeben. Dieser soll die Kraftwerke in den nächsten Jahren betreiben und sie dann, nach dem Atomausstieg 2022, abreißen und entsorgen. Ein Plan, der auf breiten Widerstand stößt. Aus Berlin berichtet Kaspar Selk.
Der Plan der deutschen Energiewende geht davon aus, dass alle Atomkraftwerke bis zum Jahr 2022 abgeschaltet werden. Die Betreibergesellschaften hatten sich seinerzeit heftig dagegen gewehrt, dass ihre sehr rentablen Meiler vorzeitig vom Netz gehen sollten, und sie drohten mit gewaltigen Schadenersatzforderungen. Darauf würden sie jetzt verzichten, gemäß diesem geheimen Vorschlag, von dem jetzt verschiedene Medien berichten. Zudem wollten sie die 36 Milliarden an bereits erfolgten Rückstellungen für den Abbau der Kernkraftwerke an den Staat übergeben, wenn dieser dafür den restlichen Betrieb der Werke, deren Abbau und die Einlagerung allen radioaktiven Materials in eigener Regie übernehmen würde. Zu diesem Zweck soll eine eigens geschaffene staatliche Stiftung eingerichtet werden. Auf den ersten Blick sieht dieser Vorschlag für den Staat verheißungsvoll aus. Man hätte selber die Kontrolle darüber, was mit dem hochgefährlichen Material geschieht. Man bekäme dafür 36 Milliarden und das Risiko der Schadenersatzklagen wäre vom Tisch. Entsprechend soll der Vorschlag laut Spiegel bei einigen Ministern auch positiv aufgenommen worden sein, aber nicht bei allen. Umweltministerin Barbara Hendricks, SPD, sagte, die gesamte Verantwortung für den weiteren Betrieb, für die Stilllegung, für den Abbau und für die Zwischenlagerung der Kernkraftwerke liege laut Gesetz bei den Betreibern. Diese hätten auch die gesamten Kosten für all dies zu tragen. Hendricks und andere Kritiker gehen davon aus, alles andere würde bedeuten, dass die Energiekonzerne, die mit den Atomkraftwerken jahrzehntelang Gewinne gemacht hätten, jetzt die ganz großen, immer schon bekannten Risiken der Allgemeinheit aufbürden wollten.
Das war Info 3, News und Hintergründe auf SRF 3 und Virus, online unter srf.ch/news. Verantwortlich heute Andi Lüscher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.